Healthy Teacher Podcast, Folge 32. Auch heute wieder mit einem Interview. Und zwar habe ich Nina Lorsbach zu Gast, die im Rahmen ihrer Masterarbeit für Psychologie an der Uni Gießen zusammen mit einer Kommilitonin das Projekt Lehrkräfte schonen durchführt, an dem ich auch vor kurzem teilgenommen habe. Und genau über dieses Projekt unterhalten wir uns auch hier im Interview. HealthyTeacher.net, der Selbstmanagement-Podcast für Lehrer, die entspannter und gesünder leben wollen. Hier findest du Tipps, Interviews und Selbstcoaching-Tools, mit denen du als Lehrer entspannter und gelassener arbeitest und als Mensch einfach besser lebst, weil deine Gesundheit die beste Unterrichtsvorbereitung ist. Von und mit Carsten Meyer. Hey, hallo, Carsten hier wieder vom Healthy Teacher Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei dieser neuen Folge. Heute habe ich die Nina Lorsbach zu Gast, die gerade an der Uni Gießen ihren Master in Psychologie macht und dafür führt Nina mit einer Kommilitonin zusammen ein total spannendes Programm für Lehrer durch, über das sie uns heute hier auch etwas mehr berichten wird. Ja, hallo Nina, herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass es geklappt hat und dass wir uns hier jetzt treffen.
Ja, hallo auch von mir. Ja, ich bin froh, dass ich heute hier Teil deines Podcasts sein darf.
Ja, schön, dass du bei mir zu Gast bist. Das ist ja noch nicht so lange her, dass ich bei dir zu Gast war, nämlich als ich als Lehrer an diesem Programm, was ihr da gerade macht, teilgenommen habe. Und ja, dieses Programm, das heißt Lehrkräfte schonen. Was genau verbirgt sich dahinter eigentlich?
Ja, genau. Der Titel ist Lehrkräfte schonen, also so ein bisschen Bezug genommen auf das Kräfteschonen. Es geht um ein Training speziell für Lehrkräfte, was in erster Linie das Belastungserleben verringern soll und das da besonders das selbstwertbedingte Belastungserleben. Genau, da haben wir einen mehrstündigen Workshop auf die Beine gestellt mit verschiedenen Methoden und Techniken aus der psychologischen Forschung, die auch alle auf ihre Wirksamkeit hin schon überprüft wurden. Und die haben wir dann speziell auf den Lehrerkontext und auf den Schulalltag angepasst. Ja, und im Training werden wir dann quasi verschiedene Techniken beibringen, mit denen man so im Alltag sein Belastungserleben reduzieren kann und auch langfristig, ja, weniger Belastungen ausgesetzt sein kann.
Genau. Mhm. Ja, Belastungserleben, das ist natürlich ein gutes Stichwort für Lehrer. Das kennen wir natürlich in unserem Beruf. Wie ist denn das so aus Sicht der Psychologie? Oder wie äußert sich das, wenn so ein Belastungserleben einfach zu intensiv wird, zu schwierig wird? Was muss man da oder was kann man da an Symptomen, an Konsequenzen benennen?
Also gerade jetzt in Bezug auf den Lehrerberuf ist es so, dass schon sehr viel Forschung gezeigt hat, dass da ein hohes Belastungserleben generell vorliegt. Also es gibt sehr viele Studien, die zeigen halt, dass eine erhöhte Arbeitszeit bei Lehrern da ist, dass die weit über die 40-Stunden-Woche irgendwie hinausgeht. Weil ich meine, das weißt du ja auch am besten, dass man einfach den Feierabend, der ist nicht nach der Schulstunde da, sondern es gibt ja noch sehr viele andere Kompetenzen und Arbeiten, die man zu tun hat außerhalb des Unterrichtens. Und das auf die Art und Weise kann ein hohes Belastungserleben auftreten, einfach durch eine sehr hohe Zeitintensität quasi.
Ja.
Kernsyndrom von, auch wenn man jetzt von einem Belastungserleben zu Burnout kommen würde quasi, ist eine emotionale Erschöpfung.
Ja.
Also, dass man sich sehr ausgelaugt fühlt und einfach ausgebrannt und ja, im schlimmsten Fall sich auch emotional ziemlich distanziert und so, ja, kalt quasi wird, was auch im Bezug auf den Beruf jetzt auftreten kann. Ja. Genau, dass da einfach viele verschiedene Faktoren zusammenspielen, die zum Beispiel auch eine geringe Distanzierungsfähigkeit, also wenn man es nicht so ganz immer hinbekommt, sich von den Problemen der Schüler oder von anderen Anforderungen aus dem Schulalltag die auf einen eintreffen, zu distanzieren. Wenn man das nicht so gut schafft, das kann ein hohes Belastungserleben fördern.
Genau. Jetzt hast du ja schon eine ganze Reihe an Punkten aufgezählt, die ja für uns in unserem Alltag als Lehrer auch eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal nehme, dass es Zeiten gibt, wo einfach die 24 Stunden am Tag irgendwie scheinbar nicht ausreichen, um die ganze Arbeit fertig zu kriegen, die man machen muss. Wie hilft das Programm jetzt zum Beispiel bei so einer Sache? Das heißt, ich habe jetzt gerade einen Zeitraum, wo sich die Arbeiten türmen. Ich habe 4 Klassenarbeiten da liegen und noch irgendwie ein Protokoll, was ich schreiben muss und. Wie hilft das Programm da jetzt weiter?
Genau, das sind ja so generell erstmal Belastungen, die man vielleicht nicht, wo man denkt, man kann überhaupt nichts machen, weil das sind Arbeiten, die ich zu erledigen habe. Und das stimmt auch, das sind einfach viele Anforderungen, die man zu erledigen hat. Aber es geht dann in dem Training darum zu lernen, wie kann ich versuchen, mich selber zu schützen davor. Also zum Beispiel, wie kann ich am Abend, am Feierabend quasi den Absprung finden oder den Stopp für mich in dem an dem Tag finden. Also da haben wir so zum Beispiel eine Technik drin, die helfen soll, einfach da einen Stoppimpuls zu setzen.
Spielst du jetzt auch tatsächlich auf diese Stopptechnik an? Also ich muss mal gerade für die Hörer erzählen, ich habe ja an dem Training auch teilgenommen. Darüber haben wir uns ja überhaupt auch kennengelernt und jetzt auch das Interview ist daraus entstanden. Und da habe ich diese Stopptechnik ja auch kennengelernt und auch als sehr hilfreich kennengelernt. Spielst du auf diese Technik an?
Ja, das ist zum Beispiel eine, die ich jetzt gerade auch im Kopf hatte.
Kannst du die vielleicht gerade mal so ein bisschen beschreiben, damit die Hörer sich ein bisschen was darunter vorstellen können?
Genau, ich will natürlich nicht zu viel verraten.
Aber wir wollen ja auch ein bisschen neugierig machen.
Genau, also das wäre zum Beispiel eine Technik, die durch das Setzen eines alternativen Reizes, und das wäre in diesem Fall das Stoppschild, dabei helfen kann, zum Beispiel Grübelkreisläufe oder Gedankenschleifen oder halt auch am Abend irgendwie, wenn man nicht so ganz es schafft, den Feierabend für sich festzusetzen, irgendwie die damit helfen soll, durch das Vorstellen eines Stoppschildes, einen Absprung zu finden, quasi wie so ein Einhaken in die Gedankenkreisläufe, um dann aktiv sagen zu können, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt möchte ich gerne Feierabend haben, ich weiß, dass ich heute schon viel gemacht habe und ich muss auf mich achten, ich möchte jetzt den Schlussstrich ziehen.
Mhm. Ja, bei mir hat diese Technik ja wirklich super gut funktioniert. Da haben wir uns ja nach dem Training ja auch drüber unterhalten. Und bei mir hat die sich ja sogar noch ein bisschen verselbstständigt und hat noch neue Formen sozusagen angenommen. Und nutze die tatsächlich weiterhin. Und das mit diesen Grenzen setzen sozusagen, jetzt ist der Feierabend, bis hierhin war jetzt Arbeitstag, das ist ja, glaube ich, gerade für uns Lehrer so ein ganz wichtiger Punkt, weil wir einfach nachmittags keinen offiziellen Feierabend haben, sage ich mal. Ne? Und bei vielen ist es ja so, dass die dann von der einen Sache zur nächsten kommen und dann könnte man dies Jahr noch machen, dann könnte man jenes Jahr noch machen und dann ist es auf einmal schon abends um 10. Ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hat teilweise eine ganze Nacht durchgearbeitet und dann vielleicht eine halbe Stunde sich aufs Sofa gelegt und ist dann am nächsten Tag zur Schule gegangen. Und ist klar, dass das natürlich auf Dauer nicht funktioniert und das Belastungserleben dann natürlich sehr, sehr hoch ist. Ne?
Genau, das ist vielleicht auch was wir für uns so herausgefunden haben, dass das in der Lehrerausbildung vielleicht einfach noch nicht genug thematisiert wird, dass man nicht genug Strategien an die Hand bekommt, wie man denn mit so Belastungen und wie man mit dem wirklichen Alltag dann irgendwie zurechtkommt und wie man damit umgehen kann. Mhm. Und auch so ein bisschen aus den Überlegungen heraus ist das Training dann entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne helfen, wir möchten was machen, wir möchten irgendwie versuchen mit mit psychologischen Theorien da den einzelnen Lehrkräften irgendwie zur Seite zu stehen und kleine Anreize und Hilfestellungen zu geben, wie man mit sowas besser zurechtkommen kann und für sich selber einen gesunden Umgang mit dem Beruf.
Ja, gesunder Umgang mit dem Beruf, das ist ja auch genau mein Thema hier im Healthy Teacher Podcast. Von daher genau mein Ding ja auch. Ich weiß nicht, wie es heute ist in der Lehrerausbildung. Ich kriege das immer nur so ein bisschen am Rande mit von den Referendaren, die bei uns an der Schule sind. Ich weiß, damals, als ich das gemacht habe, Da war es eigentlich gar kein Thema. Ich glaube, es ist so ein bisschen, hat es Einzug gefunden, aber immer noch ganz am Rande und nicht in dem Maße, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Hast du jetzt so aus Sicht der Psychologie heraus einen Überblick, wie da so der Forschungsstand ist, was jetzt Lehrergesundheit, du hattest eben mal Stichwort Burnout gesagt, wie da so die Situation für Lehrer eigentlich ist im Vergleich zu jetzt sagen wir mal anderen Berufsgruppen?
Also ich weiß, dass es oft als Risikogruppe betitelt wird, gerade durch die Dinge, die ich eben schon versucht habe anzusprechen, dass man halt einfach so eine hohe Stundenzahl hat. Dann, was wir auch viel aus Gesprächen mit Lehrkräften in Vorbereitung auf das Training herausgefunden haben, war so vielleicht auch eine negative Außendarstellung, die auch schon mal irgendwie belastend wirken kann. Also dass man, dass man halt irgendwie, dass es als Halbtagsjob betitelt wird, was halt, wenn man sich die Stundenzahlen anschaut, die ja, wie gesagt, weit über 40 Stunden in den meisten Fällen liegt, dass da auf jeden Fall irgendwo ein Missverhältnis vorliegt und dass dadurch dann halt auch irgendwie die Wertschätzung vielleicht nicht so ganz da ist, die einen schon mal selber belasten kann.
Ja, also gerade, wenn ich das mal ganz kurz unterbreche, mit der Wertschätzung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, wenn ich so im Lehrerzimmer so die Gespräche mitbekomme, oder auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, wo Lehrer sich austauschen, dann taucht das immer wieder mit auf. Und jetzt gerade, wir sind ja jetzt 2020, hatten jetzt im Frühjahr den Lockdown und Corona-Krise und da waren gerade viele Facebook-Gruppen waren dann voll von so Kommentaren, dass die Eltern jetzt mal sehen, dass das eben doch kein Halbtagsjob ist. Da kam schon so ein bisschen so eine Genugtuung raus, dass viele Lehrer gesagt haben, so jetzt kriegen wir vielleicht ein bisschen diese Anerkennung, die wir eigentlich immer verdient haben und die uns immer gefehlt hat. Und dann hat das aber im Sommer dann so ein bisschen andere Formen angenommen und dann hieß es auch immer, ja, die Lehrer sind irgendwie Digitalisierung gar nicht weit genug und machen da irgendwie das Homeschooling nicht so, wie es sein sollte. Und da war schon wieder diese Frustration so ein bisschen dabei. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man irgendwie auch lernen muss, als Lehrer sich eben nicht allzu sehr vielleicht davon abhängig zu machen, was nicht immer einfach ist.
Ganz genau. Und auch es ist halt nicht wie in vielen anderen Jobs, dass zum Beispiel man auch Wertschätzung durch Beförderung oder Sonstiges irgendwie kriegen kann, sondern es ist halt auf die Schüler hauptsächlich, ja, zurück. Es geht auf die Schüler zurück und das ist wahrscheinlich nicht immer so, dass jeder Schüler nach dem Unterricht zu einem kommt und sagt, super Stunde heute, ich freue mich schon. Und
Zumal viele Schüler ja von einer super Stunde ein ganz anderes Bild haben, als ich das als Lehrer habe. Ja. Also wenn wir einen Film gucken, der am besten noch nicht mal was mit dem Unterricht zu tun hat, einfach ein Spielfilm, dann ist das für viele Schüler in meiner Welt, in der ich unterrichte, eine super Stunde. Ja, also immer da die Anerkennung von den Schülern zu bekommen, ist unter dem Aspekt auch schwierig. Mir hat im Referendariat mal ein Ausbilder, war es glaube ich, oder ein Mentor, ich weiß es gar nicht gesagt, im Schnitt kannst du sagen, ein Drittel findet es gut, was du machst, ein Drittel findet es doof und im anderen Drittel ist es egal. Und damit bin ich auch so ein bisschen ganz gut eigentlich gefahren, dass ich zwar schon auch sehr auf das Feedback gehört habe, aber mich versucht habe, nicht allzu sehr davon abhängig zu machen.
Ja, genau. Wir haben auch, vielleicht passt das an der Stelle, im Training auch noch einen weiteren Baustein quasi, der heißt Selbstakzeptanz, haben wir ihn genannt. Es geht so um das Thema Self-Compassion. Das meint im Wesentlichen, dass man eine selbst mitfühlende Haltung sich selbst gegenüber entwickelt, was auch vielleicht bei sowas helfen kann, dass man einfach ein bisschen eine größere Selbstfürsorge zeigt und auch einen wohlwollenderen Umgang mit sich findet. Also dass, wenn schon mal irgendwie was kritische Gedanken, die man ja auch wahrscheinlich jeder kennt, irgendwie, hier hast du jetzt schon wieder nicht genug gemacht oder jetzt fanden nur ein paar Schüler deine Stunde gut, dass man da einfach ja irgendwie lernt, wohlwollender mit sich selber umzugehen und nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen. Mhm.
Ja, glaube ich auch, dass das sehr sinnvoll ist. Und es ist auch sinnvoll im Hinblick auf die Schüler, weil wenn ich mit mir selber ständig sehr hart ins Gericht gehe, dann werde ich das bei den Schülern aller Voraussicht nach nicht anders machen. Und wenn ich selber mir gegenüber ein wohlwollendes Gefühl, ein Mitgefühl entwickle, dann werde ich das auch nach außen strahlen. Und wenn ich ein guter Lehrer sein will und werden will, dann ist es auch unter dem Aspekt vielleicht ganz gut, bei mir selber anzufangen.
Genau.
Jetzt habe ich das Programm ja abgeschlossen. Ich bin ja sozusagen fertiger Teilnehmer. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das klingt interessant, da würde ich gerne auch mal mitmachen. Wäre das möglich? Wie würde das aussehen?
Ja, genau. Wir sind ja sehr froh über jeden Teilnehmer, der bei uns in unserem Training mitmachen möchte. Und wir haben jetzt im Oktober noch 2 Trainings geplant und dann im November, also quasi jetzt nach den Herbstferien, geht's weiter. Es ist immer ein Nachmittag quasi, der dafür angeplant ist, so ungefähr 4 Stunden, in denen wir per Videokonferenz, was eigentlich wäre es ein Präsenzworkshop geworden. Wir haben den auch letztes Jahr schon durchgeführt in einer ersten Pilotierungsphase. Da habe ich auch schon mit als Trainerin mitgewirkt. Und ja, das war auch schon sehr positiv von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Und diesmal wird es quasi ein Online-Workshop, da wir gesagt haben, wir stellen uns natürlich auf die momentane Corona-Situation ein und möchten da so wenig Interaktion wie möglich, persönliche Interaktion wie möglich haben. Und dann gibt es quasi eine Videokonferenz, in der das Training aber ziemlich genauso auch durchgeführt wird, dass wir eine Präsentation laufen haben und man uns auch als Trainer noch sieht und wir dann in Gruppendiskussionen und die verschiedenen Übungen durchlaufen und besprechen und auch im Austausch stehen, auch dass auch man auch mal als Lehrer und auch mal untereinander sich austauschen kann.
Ja.
Genau, das ist quasi so der Ablauf. Und da wir ja gerade unsere Masterarbeiten, also die Ariane, mit der ich zusammen das Training durchführe, wir sind an unseren Masterarbeiten dran, ist das ganze Training in eine Studie eingebettet, die nochmal die Wirksamkeit belegen soll. Und da gibt es dann vorher einen Fragebogen und nachher einen Fragebogen, der auszufüllen ist. Dafür können wir das Training aber im Moment auch noch kostenlos anbieten.
Das heißt, ihr habt schon auch Überlegungen, dass das weiter fortgeführt wird, wenn diese Phase, sag mal, wo ihr das, die Untersuchung jetzt für eure Masterarbeit macht, dass das danach möglicherweise auch weiter fortgeführt wird?
Ja, genau, das ist der Plan. Also es soll danach möglichst halt auch als Fortbildung angeboten werden können. Es soll auch an Studierende gehen und da haben wir mit unserer Betreuerin und ja unserem Professor quasi eine enge natürlich Zusammenarbeit, weil die das Ganze so ins Leben gerufen haben und die möchten das auch gerne später weiterführen.
Ja.
Und das soll dann
Wird dann aber sehr wahrscheinlich nicht mehr kostenlos sein. Das heißt, jetzt wäre tatsächlich die Gelegenheit in dieser Zeit, in dieser Phase, daran kostenlos teilzunehmen.
Genau, wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, das danach noch kostenlos anzubieten, weil da ein erheblicher Arbeitsaufwand auch drinsteckt. Und
Ja, also das kann ich auch bejahen. Als Teilnehmer habe ich gesehen, wie viel Arbeit ihr da auch investiert habt und wie viel Herzblut, kann man schon sagen, auch da reingeflossen ist. Das fand ich schon sehr beeindruckend und auch echt klasse. Wenn ich jetzt mich da anmelden möchte, wie funktioniert das?
Ja, dann am besten eine E-Mail schreiben. Ich glaube, die E-Mail können wir ja auch irgendwie, unsere Studien-E-Mail können wir ja auch bereitstellen.
Ja.
Ja, genau. Dann gibt es eine Studien-E-Mail, an die man einfach nur kurz schreibt, ich habe vom Training gehört, ich bin interessiert, ich möchte ja gerne teilnehmen, wann ist das möglich? Und dann versuchen wir, für jeden Termin zu finden, der teilnehmen möchte.
Okay, also für unsere Hörer, ich stelle die E-Mail-Adresse in die Shownotes mit rein, da kannst du dir das anschauen und dann einfach eine E-Mail dahin schreiben, dann kannst du an diesem Programm teilnehmen. Genau. Wenn ich das jetzt gemacht habe, wie lange habe ich dann noch Zugang zu dem Programm, wenn ich teilgenommen habe, wenn ich dann nochmal ein bisschen vielleicht was nachschauen will, wieder auffrischen will?
Ja, genau. Also wir haben einmal den Online-Workshop, der per Videokonferenz ist, und nachher bekommt man nochmal einen Zugang zu einer Lernplattform, in der man auch die Inhalte nochmal wie auf so einer Website dargestellt durchgehen kann, zum Aufrichten, zum Wiederholen. Und das kann man dann noch einige Wochen, Monate nachher für sich selber nacharbeiten.
Mhm. Oh, das wäre super.
Ganz sicher, wann wir das dann wieder schließen werden.
Ja. Okay. Was brauche ich denn überhaupt so an technischen Voraussetzungen, wenn ich da teilnehmen will? Weil du sagtest ja gerade, dass das dann als Online-Workshop funktioniert. Da brauche ich dann ja irgendwelche Voraussetzungen oder muss bestimmte irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, bestimmt, oder?
Genau, also man braucht einen Laptop mit einer Kamera und mit einem Mikro. Also jetzt muss jetzt nicht unbedingt so ein extra Mikro sein, sondern das geht auch, das Mikro im Laptop. Und eine Kamera wäre super, damit man sich auch sieht. Und
ja. Ein bisschen, ja gut, die meisten Laptops bieten ja die Voraussetzung, also eigentlich alles, was man jetzt bekommt, die haben ja eine Webcam eingebaut und ein Mikrofon sowieso. Also von daher ist es von der Technik auch nicht so schwierig, sagst du, ne?
Nee, genau, das werden die meisten ja auch jetzt eh schon durch Corona des Öfteren mal ausprobiert haben, so eine Videokonferenz. Also da passieren keine großartig anderen Sachen, genau.
Mhm. Gut, und ich muss mir auch keine Sorgen machen, wenn ich da jetzt was erzähle von mir, wo es nicht so gut läuft. Das ist immer so ein bisschen für uns Lehrer so ein Knackpunkt, ne? Wir sind ja irgendwie auch Personen des öffentlichen Lebens in gewisser Weise und viele tun sich dann doch ein bisschen schwer damit, auch Dinge zu erzählen, was eben mal nicht so gut läuft. Da muss ich mir aber keine Sorgen machen, wenn ich an dem Programm teilnehme, dass da irgendwas nach außen geht.
Nein, also generell werden auf jeden Fall alle Daten, die wir erheben, anonymisiert und pseudonymisiert. Das heißt, da werden keine Rückschlüsse auf die Person irgendwie möglich sein. Und auch in der Videokonferenz und in dem Kurs gibt es die Möglichkeit, quasi man muss nicht seinen richtigen Namen benutzen. Und es wird auch darauf geachtet, dass wir vorher besprechen, es ist eine dass man jetzt keine richtige Verschwiegenheitserklärung, aber dass wir mit allen nochmal darauf eingehen, dass das, was in dem Kurs gesagt wird, auch im Kurs bleibt. Und also haben wir jetzt noch nicht erlebt, dass man, dass die Lehrer sich untereinander kannten. Das sind meistens Lehrer aus im Prinzip ganz Deutschland. Wir waren auch letztes Jahr schon in mehreren Bundesländern mit dem Workshop unterwegs und da würde ich keine Probleme sehen.
Ja, also ich habe das gerade so rausgehört, das Programm läuft jetzt auch schon ein bisschen länger, oder?
Genau, letztes Jahr wurde das schon mal in der ersten Version in Präsenz durchgeführt. Also das war eine andere Kollegin von uns, die den Workshop auch erstmal entwickelt hatte. Und da haben wir ungefähr 60, 70 Lehrkräfte schon trainiert und hatten da auch gutes Feedback, haben dann von dem Feedback, was wir bekommen haben, haben dann Ariane und ich das Training nochmal optimiert. Und ja, jetzt ist es online am Start quasi.
Ja, prima. Könnt ihr denn irgendwie schon, ich meine, seid ihr jetzt noch nicht fertig mit diesem Projekt, sage ich mal, aber habt ihr schon so eine Zwischenbilanz, wo ihr sagen könnt, ja, die Techniken, die ihr da zeigt, die helfen tatsächlich weiter? Das kann man auch nachweisen, das kann man belegen von den Zahlen her, die ihr ja auch mit erhebt durch diese Umfragen, von denen du gesprochen hast. Könnt ihr da schon irgendwie so eine Zwischenbilanz ziehen?
Also für das jetzige Training noch nicht, aber für letztes Jahr, da gab es auf jeden Fall Tendenzen, die man sehen könnte. Deshalb sind wir jetzt halt auch nochmal dran quasi, damit man das zusammenpacken kann. Da gab es Tendenzen in sehr gute Richtungen, sehr vielversprechend, dass das Wohlbefinden sich gesteigert hat bei den Teilnehmern, das Belastungserleben zurückgegangen ist. Genau. Super. Also das sah sehr vielversprechend aus, das hat uns sehr gefreut und deshalb sind wir da auch, ja, wie du eben auch schon gesagt hast, ziemlich mit Herzblut dabei, weil es einfach, ja, eine gute Sache ist, die finden wir.
Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das finden alle Lehrer auch, sind dankbar für Hilfe, die wir bekommen können. Fand ich auch sehr, sehr schön, dass ihr das da gemacht habt. großes Problem bei Lehrern oder generell bei jedem ist ja eigentlich immer, man weiß Dinge, aber man macht sie dann trotzdem nicht. Das heißt, dieses in die Umsetzung kommen, sagt man ja mal so schön. Ne? Man weiß, man sollte irgendwie sich gesund ernähren, man weiß, man sollte sich mehr bewegen, man weiß, man sollte sein Belastungserleben reduzieren. Mhm. Aber im Alltag geht es dann oft irgendwie unter. Hast du so als Psychologin da noch so einen Tipp, wie man das vielleicht ein bisschen besser hinkriegt, das Ganze dann auch in die Praxis umzusetzen?
Ja, ich glaube, dass man bei vielen Dingen nicht davon ausgehen darf, dass es direkt einen riesen Umschwung, einen riesen Effekt gibt, dass man einfach, wenn man sich oft und kontinuierlich schon mal daran erinnert, ich müsste jetzt das und das machen oder ich könnte das und das jetzt machen, einfach, dass man sich im Gedächtnis behält, wie man fürsorglicher mit sich selber umgehen kann, was man Gutes für sich machen kann, dass man mal an so einem Training zum Beispiel teilgenommen hat und sich damit nochmal beschäftigt hat. Einfach, dass man es nicht in Vergessenheit geraten lässt und kleine Schritte geht, die einem dann letztendlich schon viel bringen können. Also sei es jetzt mal eine Stopptechnik, die man ausprobiert und die gut funktioniert und die einem dann schon einen kleinen Teil der Belastung irgendwie abnehmen kann.
Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Tipp, zu sagen, ne, dass man auch diesen Anspruch gegenüber sich selbst ein bisschen reduziert und nicht sagt, ich mache jetzt irgendwie eine Sache und das mache ich jetzt mit 150% und danach bin ich ein neuer Mensch. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist man halt enttäuscht und dann lässt man es wieder. Sondern dass man einfach von vornherein sagt, mir geht es jetzt gar nicht darum, wenn ich vorher, ich sag mal, auf der Skala bei 10 bin, 10 ist das Schlimmste, was passieren kann, gleich wieder auf die 1 zu kommen. Sondern wenn ich von 10 auf 9 komme oder von 10 auf 9,5, dann ist das ein Fortschritt und den kann man feiern. Und dass man einfach so diese, ich sag mal, Politik der kleinen Schritte, wenn man das im Kopf behält, dann ist das vielleicht ein ganz guter erster Schritt.
Genau, würde ich auch sagen.
Prima. Ja, was ist dein Top-Internet-Tool für ein besseres Selbstmanagement?
Genau, da könnte ich allen den Tomato-Timer ans Herz legen. Das hilft mir immer ganz gut und auch Ariane, wenn man eine Arbeit hat, die irgendwie... ja, die sich irgendwie länger zieht. Ich weiß nicht, vielleicht könnte das bei Lehrern zum Beispiel eine Korrektur von einer langen Klassenarbeit sein und man sitzt da längere Zeit dran, dass man sich immer so Zeiten von circa 20 bis 25 Minuten nimmt. Das kann man dann quasi auf der Website einstellen. Die laufen dann im Hintergrund ab und sobald die 20 Minuten vorbei sind, gibt's ein Signal. Und dann weiß ich, jetzt kann ich 5 Minuten Pause machen. Ja,
das ist ganz interessant, dass du das erwähnst, weil gerade im letzten Interview meine Interviewpartnerin hat genau die gleiche Empfehlung gehabt. Also da scheint wirklich was dran zu sein, dass man das wirklich mal ausprobieren sollte. Und ich habe es im letzten Interview auch schon verlinkt und ich werde es auch in diesem Interview nochmal verlinken, die Internetseite. Also da gibt es mehrere Tools, aber ich glaube, ihr verwendet da sogar die gleiche, die da auch nochmal mit rein tun, dann kannst du, also du, der Hörer, sich das da auch mal anschauen.
Ja, genau, dann brauche ich dazu ja gar nicht mehr so viel zu sagen.
Doch, durchaus, weil es ist ja auch nicht so, dass jeder sich alles anhört im Podcast.
Ja. Zum Beispiel aus psychologischer Sicht auch sehr, sehr effektiv ist einfach, wenn man viele kleinere Pausen macht. Ja. Das steigert die Effektivität und der Arbeit. Da gibt es auch mehrere Studien zu.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch wieder, weil man ja schnell denkt, ne, ich mache keine Pause, damit ich eher fertig bin. Und im Endeffekt ist es aber genau andersrum. Wenn ich keine Pause mache, brauche ich länger, weil ich dann eben nicht so effektiv bin. Ne?
Genau, und sich auch ganz, also wirklich dann, wenn man die Pause hat, sagen, jetzt ist Pause, jetzt mache ich nichts, oder denke ich auch gar nicht dran, sondern ich höre Musik oder ich... keine Ahnung, beantworte gerade mal ein paar Nachrichten meine Freunde auf dem Handy oder so, oder weiß ich nicht, Sachen, die man sonst während der Arbeitszeit dann quasi nicht macht.
Ja. Auch ganz Ja, oder jonglieren. Ich habe ja eine Folge über das richtige Pause machen und die Wichtigkeit von Pausen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches ist. Und da habe ich auch jonglieren als eine Möglichkeit für Pausen, weil das ganz gut ist, weil man kommt in die Bewegung rein, man kriegt mehr Sauerstoff und das Gehirn ist so beschäftigt mit dem Hin- und Herwerfen von diesen Bällen, dass man gedanklich einfach nicht anders kann, als aus dieser aktuellen Tätigkeit mal rauszukommen. Ja. Das ist dann eine richtige Unterbrechung dann auch. Ne?
Ja, das ist auch ein cooler Trick, ja.
Ich habe mir auch extra so Bälle da hingelegt, damit ich dann auch das immer machen kann. Ja, vielleicht so zum Abschluss noch. Als Psychologin, welche Erfahrung oder was könntest du den Lehrern noch generell mit auf den Weg geben? Aus deiner Sicht jetzt, du kommst jetzt nun aus der Psychologie, was würdest du denen noch empfehlen?
Ja, was ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man lernt, ja, sich irgendwie Grenzen zu setzen, dass man auch versucht, irgendwie Hilfe und Pausen und Unterstützung irgendwie anzunehmen und nicht sagt, ich muss jetzt aber wirklich irgendwie das und das unbedingt machen und ich muss jetzt unbedingt den besten Unterricht machen der Welt, dass man seine eigenen Ansprüche da irgendwie versucht, ja, ein bisschen zu relativieren, weil auf die lange Sicht muss man wirklich auf sich achten und auf die lange Sicht funktioniert man einfach nicht wie ein Computer oder wie eine Maschine, die durchpowern kann, sondern man braucht seine Pausen und es gibt nichts Wichtigeres, als auf sich selber aufzupassen und am Ende nicht komplett mit einem zu hohen Belastungserleben dann da zu stehen und dann zu merken, es ist zu spät irgendwie, sondern dass man einfach versucht, mehr auf sich zu achten.
Ja, guter Hinweis. Wenn ich krank bin, kann ich keinen guten Unterricht mehr machen. Also die Gesundheit, die eigene Gesundheit ist die allererste Voraussetzung dafür. Und da sollte man dann, denke ich, auch immer mit drauf achten. Ja, vielleicht noch ganz zum Schluss. Gibt es eine Internetseite von eurem Projekt oder geht das nur über E-Mail, dass man da direkt den Kontakt aufnimmt? Wenn jetzt jemand noch mal ein bisschen was nachschauen will, gibt es da eine?
Eine Internetseite haben wir leider nicht. Wir haben Flyer, die wir, die alles noch mal übersichtlich zusammenstellen. Die haben wir auch, die können wir gerne rumschicken, wenn man sich per E-Mail bei uns meldet. Oder ich weiß nicht, inwiefern wir den vielleicht auch bei dir als Anhang auf die Seite.
Ja. Also das können wir ja auf jeden Fall mal im Kopf behalten, dass ihr das nochmal checkt, ob das geht. Und wenn es geht, dann stellen wir da auf jeden Fall auch den Flyer mit in die Shownotes rein.
Genau, dann da kann man nämlich alles sich nochmal durchlesen und sieht so ein bisschen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und
Super. Prima, Nina. Dann sind wir durch.
Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir
für die Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit und für das schöne Interview und vor allen Dingen auch für das Projekt, was ihr da ins Leben gerufen habt und wo ihr so viel Arbeit und Herzblut, haben wir eben genannt, reingesteckt habt und immer noch reinsteckt.
Ja, wir hoffen, dass wir viele Lehrkräfte noch damit erreichen können und auch wenn es nur ein kleiner Beitrag von unserer Seite jetzt ist, dass wir damit Lehrern irgendwie in ihrem Belastungserleben und ihrem Schulalltag eine Hilfestellung geben können.
Ja, prima. Also von meiner Seite kann ich sagen, dass es so ist und ich hoffe, dass es für den einen oder anderen Hörer und die eine oder andere Hörerin auch so ist. Ja, Nina, vielen Dank und
vielen Dank.
Alles Gute für euch.
Ja, danke schön.
Ja, tschüss. Du hast gerade eine Folge des Healthy Teacher Podcast gehört. Alle Infos, Links und Empfehlungen dieser Folge findest du auf healthyteacher.net. Gebe einfach die Nummer der Folge dreistellig in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und du gelangst direkt zu den Shownotes der jeweiligen Folge. Also zum Beispiel 006 für die Folge 6 oder 017 für die Folge 17. Alternativ findest du alle Folgen auch über den Menüpunkt Podcast. Trage dich auf healthyteacher.net auch in meinen Newsletter ein, wenn du zusätzliche Tipps und Infos rund um die Themen Selfcare und Selbstmanagement für Lehrer haben möchtest. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte den Healthy Teacher Podcast doch auf iTunes. Du hilfst damit, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Lehrer von den Inhalten profitieren können. Auf healthyteacher.net/bewerten findest du eine Anleitung, wie du so eine Bewertung in iTunes abgeben kannst. Bis zum nächsten Mal, bleib entspannt, dein Carsten.